euch. Habt ihr schon mal was verloren? Oder noch nie? Was habt ihr denn schon mal verloren? Noch nie irgendwas verloren? Irgendwas, wo ihr irgendwas, ja, keine Ahnung, habt ihr irgendwas mitgenommen und auf einmal war es nicht mehr da, als ihr zu Hause wart? Noch nie. Na dann. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen und in dieser Geschichte hat jemand was ziemlich Wichtiges verloren. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen und in der Geschichte wollen die Mama, der Rainer und die Silvia mit einem Schiff fahren. Und als sie an die Anlegestelle kommen, wo das Schiff abfahren soll, da merkt der Rainer, dass die Mama ganz nervös in ihrer Manteltasche irgendwas sucht. Und dem Rainer, dem kommt es ein bisschen komisch vor und er fragt die Mama, Mama, was suchst du denn? Und die Mama, die sagt erst gar nichts und auf einmal sagt sie, ich glaube, ich habe meinen Geldbeutel verloren. Und in dem Geldbeutel sind unsere Fahrkarten für das Schiff drinnen und all das Geld, was wir für diesen Monat hatten, habe ich da auch reingepackt, weil wir sind ja länger verreist. Und dann sagt die Silvia, aber Mama, was machen wir denn dann jetzt, wenn wir gar kein Geld und gar keine Fahrkarten mehr haben? Und dann überlegt die Mama und sagt, also ich glaube, zuletzt habe ich meinen Geldbeutel in dem Bus gehabt, mit dem wir hierher gefahren sind. Und dann überlegt der Rainer und sagt, Mama, wir sind doch mit der Linie Nummer 91 gefahren. So heißt die Buslinie, die haben alle Nummern. Und dann sagt der Rainer, was hältst du denn davon, wenn wir schauen, ob wir unseren Bus wiederfinden, mit dem wir hierher gefahren sind? Die fahren so ungefähr alle 5 Minuten, die Busse. Das heißt, der müsste doch bald wieder hier ankommen. Und dann sagt die Mama, oh ja, das ist eine gute Idee, aber vielleicht halten wir auch mal die Augen offen auf dem Weg zurück zum Bus. Vielleicht ist er mir ja auch da aus der Jackentasche gefallen, der Geldbeutel. Und so machen sie es. Die Mama geht voraus und Rainer und Silvia hinterher und dann suchen sie den Geldbeutel. Und von der Schiffsanlegestelle bis zur Bushaltestelle zurück ist es aber ein Stück. Und unterwegs schauen sie immer nur auf den Boden und werden aber von anderen Leuten angerempelt. Und dann sagt der Rainer, Mama, ich glaube, wir müssen erst mal beten. Schau mal, wie viele Leute hier sind. Vielleicht hat jemand den Geldbeutel mitgenommen. Vielleicht hast du ihn aber auch im Bus liegen lassen. Wir wissen es ja nicht. Und dann kniet sich der Rainer einfach auf den Boden und betet kurz. Und dann sehen sie, dass ein Bus mit der Nummer 91 an die Bushaltestelle fährt und die Mutter geht rein und kommt aber ganz traurig wieder raus und sagt, das war nicht der Bus, mit dem wir gefahren sind. Der Busfahrer hat gesagt, der andere Bus, der kommt erst noch, aber er würde sich da gar nicht so viel Hoffnungen machen. Vielleicht hat jemand den Geldbeutel gefunden und ihn einfach eingesteckt. Und der Rainer hat aber gesagt, Mama, ich habe doch gebetet, das wird schon. Und so warten sie auf den nächsten Bus. Und da sagt die Silvia, du Mama, ich glaube, der Busfahrer, der kommt mir bekannt vor. Und die Mama geht in den Bus rein und fragt den Busfahrer, ob er einen Geldbeutel gefunden hat. Und der Busfahrer, der hatte an dem Tag gar keine so gute Laune und hat gesagt, naja, woher soll ich das wissen? Schauen Sie bitte auf die Treppe vom Bus und ja, wenn er da liegt, haben Sie Glück und wenn nicht, ist er weg. Und die Mama läuft die Treppe hoch und findet keinen Geldbeutel. Und dann geht sie zu dem Busfahrer hin und sagt, tut mir leid, dass ich stören musste, aber der Geldbeutel ist nicht da. Und auf einmal guckt der Busfahrer sie an und macht ganz langsam so eine Klappe am Bus auf und gibt ihr einfach, ohne irgendwas zu sagen, einen braunen Geldbeutel. Und dann sagt die Mama, ja, das ist ja mein Geldbeutel, vielen Dank. Und sie freut sich und geht raus zu ihren Kindern und erzählt den Kindern die Geschichte. Und dann sagt der Rainer, aber Mama, warum hat der Mann dir denn nicht gleich den Geldbeutel gegeben? Er hat doch gewusst, dass er einen gefunden hat. Und dann sagt die Silvia, na, ich glaube, der wollte ihn einfach behalten. Und dann sagt der Rainer, du Mama, meinst du, das ist ein Wunder, was da gerade passiert ist? Und dann sagt die Mama, ja, ich glaube, das ist ein Wunder. Du hast vorhin gebetet, dass wir den Geldbeutel wieder finden. Und es ist auch noch alles Geld drinnen. Und es ist jetzt egal, ob der Busfahrer den behalten wollte oder nicht. Wir haben unseren Geldbeutel wieder und jetzt können wir zusammen mit dem Schiff in den Urlaub fahren. Und das möchte ich euch mitgeben, dass auch wenn manchmal was vielleicht nicht so gut aussieht, und dann können wir beten und manchmal geschehen tatsächlich auch Wunder. Dürft ihr euch wieder hinsetzen?
Vielen Dank für die schöne Geschichte. Ich habe euch heute eine Bibelgeschichte mitgebracht, aber lasst uns erstmal den Predigttext lesen und habe ich noch ein paar Fragen an euch, bin ich mal gespannt. Lasst uns den Predigttext lesen und gemeinsam ausschlagen aus Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 34. Johannes, Kapitel 4, Vers 34. Johannes, Kapitel 4, Vers 34. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch da ein Lesezeichen reinlegen, da kommen wir nachher nochmal gleich drauf zurück. Meine Frage an euch, und dürft ihr gerne mit Handzeichen antworten, erstmal, habt ihr Vorurteile? Ja, ein paar Hände gehen hoch. Ich dachte nach der Lektion, das ist schon fast eine rhetorische Frage. Haben wir Vorurteile? Habe ich Vorurteile? Ja klar, habe ich Vorurteile. Habt ihr Vorurteile vielleicht den Leuten gegenüber der LGBTQ-Bewegung? Homosexuellen? Obdachlosen? Die haben die falsche Einstellung. Falsche Lebensweise. Perfekt, da haben wir schon mal ein Vorurteil. Also eine Tatsache. Okay. Das war schon fast die Antwort auf meine zweite Frage. Welche Vorurteile haben wir denn? Ich habe Vorurteile, die das fördern. Okay. Das bewusst fördern. Was anderes? Oder sagt ihr, nee, also ich habe keine Vorurteile. Ich habe jeden Menschen lieb, egal was ist. Kann ich ja vielleicht mal so ein bisschen von mir berichten. Ich habe zwei ganz besonders große Vorurteile, die mir mein Leben schwer machen manchmal. Und das ist einmal Obdachlosen gegenüber, also Menschen, die irgendwie auf der Straße leben. Und einmal ja Menschen, die eine geistige Behinderung haben. Da habe ich eine riesen Hemmung, mit diesen Menschen umzugehen. Also nee, es geht doch irgendwie nicht. Aber ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die mir passiert. Das ist so circa... ja, vielleicht ein bisschen mehr als ein Jahr her. Und ich kam gerade von der Arbeit nach Hause. Ich arbeite grundsätzlich Frühschicht, war so gegen ja halb vier, irgendwie so, komme ich nach Hause. Halb drei, halb vier, so in dem Bereich. Und die Straße runter von dort, wo ich momentan wohne, ist ein Sozialhaus. Sozialhaus ist ein Haus, wo Menschen, die nicht mehr alleine leben können, aufgrund verschiedener Umstände, aufgrund Suchterkrankungen oder ähnliches, dort eine Wohnung bekamen, so eine Art betreutes Wohnen für sozial benachteiligte Menschen. Und ab und zu sieht man davon jemanden die Straße hochkommen und man weiß dann meistens schon, wo man diese Person hinstecken kann. Und so auch in dem Tag. Ich komme mit meinem Auto nach Hause, fahre so auf den seitlichen Parkplatz vorm Haus und sehe, wie doch eine größere, hagere Frau mit kurzen Haaren vorbeikommt. Ich dachte mir schon, okay, Bierdose in der Hand am frühen Nachmittag. Wahrscheinlich kommt sie von da unten. Ich pack kurz ein und sehe nur, wie sie gerade dabei ist, in den etwas verwilderten Vorgarten unseres Nachbarn zu gehen, sich ihre Hosen runterzuziehen, um dort ihre Notdurft zu verrichten. Und ich dachte mir so, das kannst du nicht so stehen lassen. Ich habe zu ihr gesagt, naja, kommen Sie doch rein, Sie können ja auch vernünftig auf Toilette gehen, Sie müssen hier nicht den Vorgarten bemühen. Ach, wirklich? Und dann bat ich sie rein, macht ihr die Tür auf, zeigt ihr den Weg zur Toilette, direkt so neben der Küche ist, und stand ich da in der Küche, während sie auf Toilette war, und dachte mir, okay, was machst du jetzt? Eigentlich alles, was in mir drin war, hat gesagt, du warst doch schon nett. Bloß die Frau loswerden, dann kannst du deine Ruhe haben. Und die andere Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, naja, aber das ist ja nun wirklich nicht das, was Jesus jetzt tun würde, oder? Und mein Vati hatte Mittagessen gekocht und es stand noch so ein Topf Birnensuppe auf dem Herd. Und ich dachte mir, ach komm, sie wird wahrscheinlich sowieso ablehnen. Bietest dir einfach was zu essen an, wenn sie dann ablehnt, kannst du sie guten Gewissens vor die Tür setzen. Du hast sie ja was angeboten, nicht? Sondern kommt sie von der Toilette wieder und ich sag, naja, also, wenn du willst, kannst du auch noch mitessen. Aber natürlich, gerne. Ich so, was machst du jetzt? Gut. Zweiten Teller musste ich natürlich hinstellen, ne? Das konnte er nicht so alibimäßig einfach nur sie einladen. Und setzte sich hin und ich tat ihr auf und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und sie stellte sich vor, sie ist Michaela und sie erzählte so ein bisschen ihre Lebensgeschichte und natürlich so mit der Fahne aus dem Mund noch dazu. Es war eine so absurde und verrückte Geschichte, dass jetzt nur 10% davon wahr gewesen wären, wäre das das Verrückteste, was ich je gehört habe. Fantasie und Realität war für sie irgendwie eins. Und es hat alles kaum Sinn gemacht, was sie da erzählt hat. Sie konnte sich auch meinen Namen nicht merken. Innerhalb von einer halben Stunde hat sie 4-5 Mal nachgefragt, wie ich dann heißen würde. So, okay. Ich habe einfach gemerkt, es ist wirklich nicht mehr viel los bei der Frau im Kopf. Ich hatte ja auch erzählt, okay, ich bin christlich, hatte mit ihr zum Essen gebetet. Und so saß sie, wir haben so eine halbe, dreiviertel Stunde erzählt. Und mein Inneres hat sich immer noch so ein bisschen gesträubt, dachte, aber eigentlich musst du ja noch was Geistliches mitgeben. Aber was machst du mit so jemandem, der es nicht versteht? Ich sage, okay, bietest du ihr an, für sie zu beten? Habe ich ihr angeboten, sie sagt, ja, okay, kannst du machen. So in 3-4 einfachen Sätzen für sie gebetet, dass Gott sie segnet und sie beschützt. Hab Amen gesagt und nachdem ich Amen gesagt habe, schaut sie mich an und ja, mit so einer, ja, wirklich aufrichtigen Art und Weise sagt sie dann, aber du hast aber auch eine starke Verbindung zu unserem lieben Gott. Ich sage mir, okay, plötzlich ist es unser lieber Gott. Wer weiß, was sie da mitbekommen hat. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch nur wirklich ein Kindergebet gesprochen. Und ich habe sie dann verabschiedet, sie dann später nochmal wieder getroffen, habe ihr ein paar kleine Bücher mitgegeben. Ich habe sie danach, nach dem zweiten Mal, leider auch nicht wieder gesehen. Also habe ich gemerkt, wie Gott sie mir so ein Stück als Übungsstück vorgesetzt hat, zu sagen, ja, ich weiß, womit du Probleme hast. Und diese beiden Probleme, die packe ich mal in eine Person zusammen und hier, bitteschön. Guck mal, wie du damit umgehst. Und ich habe gemerkt, wie das ein Kampf in mir drin war. Es war nicht einfach, mein Bedürfnis so schnell wie möglich hier zu beenden und trotzdem die Stimme in meinem Kopf, die mir gesagt hat, naja, eigentlich ist es aber nicht das, was richtig ist. Lasst uns mal die Bibel aufschlagen und von einer ähnlichen Geschichte lesen. Einer uns gut bekannten Geschichte, die ich neu mit euch beleuchten möchte. Lasst uns lesen von der Frau am Jakobsbrunnen und einsteigen in Johannes Kapitel 4, Abvers 1. Johannes Kapitel 4, Abvers 1. Und ich möchte erstmal die gesamte Geschichte einmal mit euch lesen und danach schauen, ja, wie gehen diese Menschen miteinander um in dieser Geschichte? Wie ist das Zwischenmenschliche hier? Abvers 1. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar oder Sichem, je nach Übersetzung, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen, Es war um die sechste Stunde. Die sechste Stunde, das ist wirklich 12 Uhr mittags. Die höchste Tageshitze. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Und spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast doch keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Er von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, ja Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste, nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben gesagt, auf diesem Berg anzubeten. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Währenddessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch keiner sagte, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Und so der nächste Abschnitt, da müssen wir uns vorstellen, dass so der Abschnitt, die Menschen kommen aus der Stadt und die Jünger sind bei Jesus und sie sehen, dass diese Menschen aus der Stadt auf sie zukommen. Und inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, aber der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Ein langer Abschnitt. Aber ich denke trotzdem eine Geschichte, die uns gut bekannt ist, nicht wahr? Die Frau am Jakobsbrunnen, das Wasser des Lebens und eine der Lieblingsthemen für Predigten, nicht wahr? Aber lasst uns wirklich mal so die Beziehungen hier anschauen in dieser Begebenheit. Und da habe ich gleich die nächste Frage an euch, ja, wer sind denn die Samariter überhaupt? Tja, war schon wichtig zu wissen, wer das denn überhaupt ist, von dem wir hier reden. Wer sind die Samariter? Habt ihr da eine Idee? Ja? Die Heiden, die nicht in der Gemeinde sind? Okay. Die herauskommen sollen aus den anderen Kirchen? Ja, ich glaube, da sind wir prophetisch eher bei Babylon. Ja? Die abgestanden haben von Ismael? Nee, nicht ganz. Die lebten nebenbei? Ein Mischvolk. Also sind zwei ganz wichtige Sachen. Wir sind ein Mischvolk und sie hatten teilweise den jüdischen Glauben, ja? Von den Assyrern verschleppt. Wie bitte? Der Norden von Jerusalem, ja, der Norden von Israel, ja. Jerusalem lag ja in Juda. Also historisch sehen wir, haben schon einiges gehört. Historisch war es so, wir haben ja zwei Teile Israels. Aber das Nordreich und das Südreich. Und die Samariter sind ein Mischvolk. Und zwar sind nämlich die Assyrer gekommen, haben alle Israeliten, die im Nordreich gewohnt haben, also nicht alle, aber viele, weggeführt und irgendwo umgesiedelt. Aber es sind eine ganze Menge auch Israeliten noch zurückgeblieben. Und dann haben die Assyrer, ne, das war ja so die Taktik damals, Leute verschleppen und andere Leute ansiedeln. Da haben sich assyrische Siedler dort in diesem Gebiet angesiedelt und haben sich mit diesen Israeliten vermischt. Das war so die erste Stufe. Das war so ein Mischvolk aus ja, übrig gebliebenen Israeliten der 10 Stämme und Siedlern von Assyrien. Und dann später, gerade so Richtung Nehemia und Esra, da gab es noch, vielleicht erinnert ihr euch, hatten wir vor einiger Zeit in der Lektion, Buch Nehemia, da kam Nehemia und hat das Volk Israel nach Juda zurückgebracht. Und da gab es einen riesen Streitpunkt über die Ehen mit den fremden Frauen. Und er hat gesagt, hey, lasst euch scheiden, schickt sie weg. Und da sind an der Stelle ganz viele Israeliten, die sich sagten, nee, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, auch noch zu den Samaritern gegangen. Und könnt das auch gerne nachlesen. Ellen White beschreibt das sehr schön in Propheten und Könige. Ich fasse das jetzt nur zusammen. Wenn ihr die Zitate nachher haben wollt, könnt ihr die gerne haben. Von Anfang an also hatten die Samariter so eine Art Mischglauben. Es war eine Vermischung aus Heidentum und der wahren Anbetung. Und als dann noch die anderen dazukamen, haben sie sich noch so ein bisschen jüdischer gegeben, damit die sich wohler fühlen. Aber es war eigentlich, ja, Götzendienst in verschleierter Form. So, und die Samariter, die haben gesagt für sich, ja, nee, wir haben den richtigen Glauben. Hier auf dem Berg, in Berg Gerizim, da wird angebetet. Und auf der anderen Seite haben wir die Juden. Ja, die Juden, die kennen wir ein bisschen besser, nicht? Von denen lesen wir mehr. Und auch die Juden, die haben doch auch gesagt, die Pharisäer, ja, wir sind Gottes Volk, nur wir können erlöst werden. Lass uns mal lesen, Johannes 8, Vers 33, da finde ich es besonders schön beschrieben. Johannes, Kapitel 8, Vers 33. Lass uns auch Vers 31 bis 33 lesen. Kapitel 8, Vers 31 bis 33. Da steht, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Also es sind schon Juden, die an Jesus glauben, nicht? Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und sie antworten ihm, wir sind Abrahams Same. Wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Er sagt, hier, ich habe meinen Abstammungspass dabei. Ich stamme von Abraham. Also wo ist das Problem? Ich bin doch erlöst. Und natürlich Thema Gesetzlichkeit, nicht? Juden, gerade die Pharisäer, ganz streng. Ein Gesetz ums nächste Gesetz aufgebaut. Übererfüllung und bloß nicht verstoßen, bloß keine Ehren raufen am Sabbat, ne? Ja, meine Frage an euch, wie haben die beiden sich so vertragen, die Juden und die Samariter? Beste Freunde oder haben die sich nicht so gemocht? Feinde? Feinde, ja. Mehr als das? Die haben sich gehasst, nicht? Also es war mehr als nur irgendwie so eine militärische Aktion, sondern es war wirklich ein tiefer, persönlicher Hass. Ellen White schreibt dazu, im Leben Jesu, Seite 165, Juden und Samariter waren erbitterte Feinde und versuchten, möglichst wenig miteinander zu tun zu haben. Wenn es allerdings notwendig war, erlaubten die Rabbiner den Handel mit den Samaritern. Alle gesellschaftlichen Beziehungen hingegen waren streng verboten. Ein Jude lieh nichts von einem Samariter aus. Noch nahm er eine Gefälligkeit an. Nicht mal ein Stück Brot oder einen Becher Wasser. Also einem Reisenden Wasser zu geben, das war so das Allermindeste, was in der orientalischen Kultur üblich ist. Erst wenn ich ihn nicht kenne, erst mitten in der Wüste, wenn ich einem Reisenden begebe, gebietet mir die Gastfreundschaft, ihm ein Wasser anzubieten. Und die Juden sagt, selbst die geringste aller Nettigkeiten wird nicht angenommen. Es geht gar nicht. Schaut weiter, als die Jünger Nahrungsmittel kauften, bewegten sie sich innerhalb der vorgeschriebenen Sitten ihres Volkes. Darüber hinaus gingen sie aber nicht. Niemand hätte daran gedacht, einen Samariter um einen Gefallen zu bitten oder ihm etwas Gutes zu tun, auch die Jünger nicht. Das sind schon sehr harte Worte, nicht? Also wir sehen diese innere Abneigung, diesen Hass, der sowohl in den Juden als auch in den Samaritern ist, die sich gegenseitig behaken hier. Ich habe nachgeguckt, was so die offizielle Definition von Vorurteil ist. Würde ich euch gerne mal vorstellen. Habe ich gefunden, in der klassischen Definition von Alport werden Vorurteile definiert als eine ablehnende oder feindselige Haltung gegen eine Person, die zu einer Gruppe gehört, einfach deswegen, weil sie zu dieser Gruppe gehört und deswegen auch dieselben zu beanstandenden Eigenschaften haben soll, die man dieser Gruppe zuschreibt. Also die Juden, die sagen, alle Samariter sind Hunde. Das lesen wir so in der Bibel, nicht? Haben definitiv Vorurteile gegenüber den Samaritern. Aber geht das vielleicht noch ein Stück weiter? Ich habe mal nachgeguckt, was so die Definition von Rassismus ist. Steht? Ist mal so zwei verschiedene, eine komplizierte, eine weniger komplizierte. Die ist von Johannes Zerger aus dem Buch Was ist Rassismus? Da schreibt er, Rassismus umfasst Ideologien und Praxisformen auf der Basis der Konstruktion von Menschengruppen als Abstammungs- und Herkunftsgemeinschaften, denen kollektive Merkmale zugeschrieben werden, die implizit oder explizit bewertet und als nicht oder nur schwer veränderbar interpretiert werden. Sehr kompliziert, ich habe es mal einfacher. Im Duden steht quasi drinnen, der Duden sagt, es ist eine Theorie, nach der Menschen oder Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen Merkmalen hinsichtlich ihrer kulturellen Leistungsfähigkeit anderen von Natur aus über- bzw. unterlegen sein sollen. Rassisten geht es also stets darum, Menschen anderer Hautfarbe oder Religion durch die Zuordnung vermeintlich typischer Merkmale abzuwerten. Harte Tobak. Nach der Definition sind unsere 12 Jünger Rassisten. Und zwar keine kleinen. Können uns vorstellen, ne? Dann gab es da vielleicht so Klos. Einmal Juden, einmal Samariter. Ne? Einmal Weiße, einmal Schwarze. Mussten die Samariter auch hinten im Bus sitzen? Durften die Samariter auch bestimmte Sachen nicht betreten? Ist es ganz klar Rassismus, den wir hier sehen. Das heißt, wir haben Jünger, die sagen, ihr seid falsch. Den Weg, auf dem ihr geht, der ist falsch. Wir wollen nichts mit euch zu tun haben. dieser Abschau. Und zwischen diesen beiden Gruppen, den Samaritern auf der einen Seite und den Juden und hier den Jüngern auf der anderen Seite, steht Jesus. Wir haben gerade gelesen, einem Juden würde es überhaupt nicht einfallen, einen Samariter um einen Gefallen zu bitten. Was ist das Erste, das Jesus zu der Frau sagt? Die allerersten Worte, die aus seinem Mund kommen. Was haben wir vorhin gelesen? Gib mir zu trinken. Er bittet sie um einen Gefallen. Mit seinen allerersten Worten überschreitet Jesus diese kulturell politischen Grenzen. Jesus begegnet ihr liebevoll. Jesus überwindet die Vorurteile. Jesus steht aber einfach nicht nur da und sagt, ach, guck mal, ich bin jetzt auf sie zugegangen und ich habe sie um was gebeten und ich habe freundlich mit ihr geredet. Also, was bin ich für ein toleranter Mensch, nicht wahr? Ich bin viel weiter gegangen, als jemals jemand gehen würde. Nee. Jesus schaut in das Herz dieser Frau. Und er sieht, was sie bewegt. Er sieht diese Frau, die in der höchsten Hitze des Tages, die als ausgestoßen in der Gesellschaft, um ja keinen zu begegnen, diesen Brunnen kommt, sieht, dass ihr Herz beladen ist. Und er schaut in ihr Herz und er führt sie zur Erkenntnis ihrer Sünde. Er spricht über wahre Anbetung. Aber wie hat Jesus das geschafft? Ellen White schreibt so schön. Jesus hatte sie davon überzeugt, dass er die geheimen Seiten ihres Lebens genau kannte. Trotzdem spürte sie, dass er ihr Freund war, der mit ihr Mitleid hatte und sie liebte. Obwohl die Reinheit seiner Gegenwart ihre Sünden verurteilte, klagte er sie mit keinem Wort an, sondern sprach mit ihr über seine Gnade, die jedes Herz erneuern kann. Jesus ist nicht zu ihr hingegangen und hat gesagt, du Frau, was du machst, das ist falsch. Nein, seine Gnade, seine Liebe hat sie zur Sündenerkenntnis geführt. Er hat ihr aufgezeigt, was sie gemacht hat, ohne sie zu verurteilen. Wie schnell sind wir dabei, die Menschen zuerst zu verurteilen, bevor wir überhaupt mit ihnen reden. Stellt euch mal vor, nach unserer Diskussion in der Sabbatschule, hier säße jemand Homosexuelles in der Gemeinde. Ich hätte es verstanden, wäre in der Mitte aufgestanden und wäre gegangen. Gesagt hat, so eine Lieblosigkeit will ich gar nicht ertragen. Ich werde nur verurteilt. Es ist einfach nur falsch, was ich mache. Stellt euch mal vor, so jemand säße hier und hätte euch zugehört. Wie hat dieserjenige sich gefühlt? Ist es nicht einfach reine Ablehnung, die so jemandem entgegenschlägt? Und wie viel, ja, ist auch uns egal. Stolz, ja, gut, ist halt so. Und wie die Sünden, die uns so fremd erscheinen, verurteilt werden. Wie schnell wir dabei sind, über jemanden herzuziehen, der einfach anders sündigt, als ich das tue. Weil wir die Vorurteile in unserem Herzen haben, ja, das ist doch falsch, was derjenige macht. Das geht doch so gar nicht. Und wir gar nicht nachvollziehen können, was vielleicht für einen Kampf in seinem inneren Herzen vorgeht. Wir sind schnell bei der Wahrheit und schmeißen bei der Wahrheit schnell die Liebe fort. Jesus hat es geschafft, seine Wahrheit darzustellen, ohne einen Kompromiss. Und trotzdem niemanden anzuklagen. Niemanden zu verurteilen und dieser Frau zu zeigen, ich liebe dich. Dieser Frau ein Gefühl zu geben, ich will zurückkommen. Ich will dem, der mir gerade gesagt hat, ich habe ein falsches Leben, dem will ich mehr zuhören. Könnt ihr euch das vorstellen, dass so etwas geht? Dass Liebe so etwas bewirken kann? Ellen White schreibt, Jesus hatte damit begonnen, die trennende Mauer zwischen Juden und Heiden niederzureißen und der ganzen Welt die Heilsbotschaft zu verkünden. Obwohl er Jude war, pflegte er einen freien Umgang mit den Samaritern und missachtete die pharisäischen Bräuche seines Volkes. Und obwohl er Adventist war, pflegte er einen freien Umgang mit Homosexuellen. Genau das könnte da auch stehen. Ich weiß nicht, wer von euch jemanden kennt, der homosexuell ist, der vielleicht transsexuell ist, der mit demjenigen Umgang hat, der bewusst auf diese Menschen zugeht und sich nicht von ihrer Art und Weise angeekelt fühlt. Trotz der Vorurteile der Pharisäer, trotz der Vorurteile der Adventisten nahm er die Gastfreundschaft dieser verachteten Menschen an. Er schlief unter ihrem Dach, saß mit ihnen am Tisch, aß von ihren Speisen, die ihre Hände zubereitet hatten und aufgetragen hatten. Er lehrte in ihren Straßen und behandelte sie äußerst freundlich und höflich. Und Ellen White schreibt auch, warum Jesus auch seine Jünger mitgenommen hat. Wir lesen ja, seine Jünger kommen mit in die Stadt. Und auch seine Jünger sind die 2 Tage noch in dieser Stadt da und erleben, wie Jesus mit diesen Ausgestoßenen umgeht. Sie schreibt, der Aufenthalt von Jesus in Samarien sollte für seine Jünger ein Segen sein. Sie standen immer noch unter dem Einfluss der jüdischen Eiferer und meinten, die Treue zu ihrer eigenen Nation bedeutete Feindschaft gegen die Samariter. Könnten schreiben, und wir stehen immer noch unter dem Einfluss der adventistischen Eiferer und meinen, die Treue zu unserer Kirche bedeutet Feindschaft gegen die Welt. Darum wunderten sie sich über das Verhalten von Jesus. Sie konnten es gar nicht verstehen. Ja, warum macht er denn sowas? Warum geht er denn zu denen hin, von denen ich nicht mal ein Glas Wasser annehmen würde? Er schläft da, er isst da, als wenn sie Juden wären. Als hätten sie tatsächlich den gleichen Stand vor Gott wie ich. Was für ein Konzept, Gleichheit. Während des 2-tägigen Aufenthalts in Samarien hielt die Treue zu ihrem Meister die Vorurteile gegen die Samariter unter Kontrolle. Doch in ihrem Herzen blieben sie unversöhnlich. Stellt euch mal vor, die 12 Menschen, die 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs waren, die mit Jesus zu tun hatten, die die Vergebung von Jesus vielleicht täglich erlebt und gehört haben. Über die schreibt Ellen White, sie sind unversöhnlich. Und sie haben es gerade so geschafft, sich zurückzuhalten, aber ihr Herz war nicht verändert. Geht es uns vielleicht manchmal ähnlich? Dass wir es manchmal schaffen, uns zurückzuhalten, aber unser Herz nicht verändert ist? Sie schreibt, nur langsam begriffen sie, dass ihre Verachtung und ihr Hass der Barmherzigkeit und dem Mitgefühl weichen mussten. Aber nach der Himmelfahrt, also erst nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, bekamen seine Lehren für sie eine völlig neue Bedeutung. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes erinnerten sie sich daran, wie Jesus diese verachteten Menschen betrachtet und mit ihnen gesprochen hatte. Es kam ihnen wieder ins Gedächtnis und sie sagten, hey, irgendwie war Jesus so völlig anders. Erst da haben sie begriffen, was das volle Ausmaß der Liebe und der Barmherzigkeit Jesu überhaupt war, seines Mitgefühls. Sie dachten auch an die Wertschätzung und Freundlichkeit, die er ihnen entgegengebracht hatte. Ist es das, wenn jemand in unsere Gemeinde kommt? Ist es Wertschätzung und Freundlichkeit, die ihm entgegenschlägt? Oder ist es Legalismus und ein Gefühl, dass ja, er nicht so heilig ist, dass er viel zu sündig ist, als bei diesen Heiligen dabei sein zu können. Ein Gefühl von ausgestoßen sein, weil da oben komme ich ja nicht hin. Ist es nicht das, was in unseren Gemeinden passiert? Als Petrus später nach Samarien ging, um dort zu predigen, war sein Wirken von demselben Geist erfüllt. Als Johannes nach Ephesus und Smyrna gerufen wurde, erinnerte er sich an die Begebenheiten in Sichem. Sein Herz wurde mit großer Dankbarkeit seinem göttlichen Lehrer gegenüber erfüllt. In Voraussicht der unumgänglichen Schwierigkeiten, die ihnen begegnen würden, hatte er ihnen durch sein eigenes Beispiel geholfen. Wir sehen auch in den Jüngern, es ist diese Transformation von einem Charakter, der nur den Rassismus kannte, der nur kannte, ich bin besser und du bist schlechter. Gedauert. Jahre gedauert, bis tatsächlich dieses Mitgefühl, bis tatsächlich die Barmherzigkeit Jesu in ihrem Herzen angekommen ist. Aber sie haben diesen Prozess zugelassen. Nicht über Nacht. Nicht nächsten Monat, nicht nächste Woche, nicht nächstes Jahr, es dauert. Aber trotzdem möchte Jesus auch diesen Prozess in uns beginnen. In dem Kontext finde ich so schön, wie Jesus zu der Frau sagt, Gott ist Geist. Gott ist nicht der Tempel, Gott ist kein Dogma, Gott ist nicht ein Ort, nicht eine Zeit, an der wir anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was Jesus hier sagt, die, die Gott anbeten, müssen ihn anbeten von Herzen. Aus Überzeugung, aus Liebe. Ellen White schreibt schön, Religion darf sich nicht auf äußere Formen und Zeremonien beschränken. Die Religion, die von Gott kommt, ist die einzige, die zu Gott führt. Um ihm wirklich dienen zu können, müssen wir aus Gottes Geist neu geboren sein. Dieser wird unsere Herzen reinigen, unsere Gedanken erneuern und uns eine neue Fähigkeit schenken, Gott zu erkennen und zu lieben. Er wird uns die willige Bereitschaft verleihen, allen seinen Forderungen gehorsam zu sein. Also wir sehen, Liebe kommt zuerst, bevor Gehorsam kommt. Das ist wahre Anbetung und die Frucht des Heiligen Geistes. Predigen wir das? Predigen wir den Menschen, dass sie zuerst angenommen und akzeptiert sind und geliebt werden, bevor der Gehorsam kommt? Oder fällt es uns nicht viel zu einfach zu sagen, nein, du musst das und das und das in deinem Leben ändern und dann können wir drüber reden? Ist es Gott, der zuerst das Herz verändert? Wie bei Zachäus. Zachäus hat von Jesus gehört, er hat es in seinem Herzen aufgenommen. Und erst als er es in seinem Herzen aufgenommen hatte, als er darüber nachgedacht hatte, kommt Jesus in sein Haus und Zachäus sagt, ja, ich nehme Jesus an. Er hatte die Liebe Jesus schon erfahren, bevor er angefangen hat, sein Geld zurückzugeben. Lasst uns so mit Menschen umgehen. Lasst uns nicht den Gehorsam zuerst anstellen, nicht sagen, du bist falsch, was du machst, ist nicht richtig, sondern sie in Liebe annehmen, in Barmherzigkeit und Mitgefühl ihnen zeigen, hier ist dein Zuhause, denn Gott hat dir schon vergeben. In Barmherzigkeit und Liebe zeigen, Gott hat etwas Besseres für dich. Geduld mit ihnen haben, sie nicht überfahren, sondern wirklich bewusst daran arbeiten, Liebe zu üben. Liebe für Gott, Liebe für den Mitmenschen. Denn, liebe Geschwister, es fehlt uns. Amen.